Radio 1. Die schöne Woche mit Volker Wiebrecht.
Ich muss mal weiter ausholen und damit fangen wir unseren Wochenrückblick an. Was immer man Ihnen in Ihrem Leben angetan hat, Sie werden das Gefühl anschließend kennen, sich dafür zu schämen, allein weil niemand es ohne weiteres verstehen wird. Warum hat es ausgerechnet Sie getroffen? Aber dabei waren Sie doch eigentlich nicht verantwortlich. Sie waren nicht der Täter. Allein schon deshalb verstehen Sie, die Scham muss die Seite wechseln. Und mit diesen Worten wurde Gisèle Pelicot vor 2 Jahren weltweit bekannt. Fast ein Jahrzehnt hatte ihr Mann sie mit Medikamenten betäubt und regelmäßig von fremden Männern vergewaltigen lassen. Sie fand es erst heraus, weil ihr Mann in einem Supermarkt ertappt wurde, Frauen unter dem Rock zu filmen und die Polizei dann anschließend belastendes Material, Filmmaterial auf seinem Computer fand, und zwar zuhauf. Und sie entschied sich anschließend, im Prozess alles öffentlich zu machen, damit ihre Peiniger die Scham empfinden und nicht sie. In dieser Woche sind ihre Memoiren erschienen, eine Hymne an das Leben. Und das ist ein Leben, in dem auch hierzulande Männer weiter K.O.-Tropfen anwenden. Auch beim Karneval in dieser Woche gab es mehrere Verdachtsfälle. Der Nachweis allerdings ist schwer, die Dunkelziffer hoch. Und Charlotte Förster möchte genau das ändern. Sie ist Professorin an der TU Chemnitz und Expertin auf dem Gebiet. Seit 2024 erforscht sie im Rahmen einer groß angelegten Studie den aktuellen Stand im Umgang mit diesen Date-Rape-Drogen, wie es so unschön heißt. Guten Tag, Frau Förster, ich grüße Sie.
Hallo.
Wie untersucht man den Gebrauch von Date-Rape-Drogen?
Naja, also es gibt im Prinzip verschiedene Varianten. Die naheliegendste wäre natürlich erstmal eine toxikologische Untersuchung, also bei einem Verdachtsfall. Aber wir haben eben oder beziehungsweise vermuten ja auch verschiedene Institutionen, dass es eben zu dieser toxikologischen Untersuchung nicht immer kommt. Das heißt, wir vermuten hier eine hohe Dunkelziffer, also dass im Prinzip Verdachtsfälle nie angezeigt oder untersucht werden. Und genau.
Ja. Entschuldigung, bitte weiter.
Genau, und das genau untersuche ich, indem ich im Prinzip die Leute befrage, ob die eben schon mal so einen Verdachtsfall hatten und wie die dann auch mit diesen Verdachtsfällen umgegangen sind.
Jetzt ist Ihre Studie noch nicht abgeschlossen. Würden Sie von Zwischenergebnissen sprechen können?
Genau, also wir haben jetzt erstmal einen ersten Datensatz ausgewertet. Wir haben mittlerweile mehr als 2600 Rückmeldungen, allerdings für Österreich, Deutschland und die Schweiz zusammen. Und wir haben jetzt im Dezember erstmal einen Datensatz von, ich glaube, 1288 sozusagen verwendbaren Datensätzen für Deutschland ausgewertet und haben da so die ersten Ergebnisse jetzt rausziehen können.
Stimulieren wir hier gerade Nachahmungstäter? Also ist im Grunde genommen dadurch, dass die Öffentlichkeit darüber sprach, ist das ein Anlass gewesen für den einen oder anderen darüber nachzudenken, oh, eine Methode, zumal sie offensichtlich nicht so leicht entdeckt wird?
Also dazu kann ich natürlich jetzt relativ wenig sagen. Ich würde aber denken, also diese Fälle, es geht ja hier darum, im Prinzip diese Fälle näher zu verstehen. Und wenn man sozusagen wahrscheinlich diese kriminelle Denkweise hat, dann weiß ich jetzt nicht, ob dadurch jetzt prinzipiell, diese Themen sind ja auch immer wieder vorher schon in den Medien aufgepoppt. Also glaube ich jetzt nicht, dass gerade hierdurch das jetzt nochmal intensiviert wird, weil dieses Problem besteht ja schon seit vielen Jahrzehnten.
Gisèle Pelicot war wegen Gedächtnislücken und Schmerzen im Unterleib zu diversen Ärzten, aber keiner kam auf die Idee, dass es sich dabei um das Resultat von K.O.-Tropfen handeln könnte. Ist denn mittlerweile das im Bewusstsein der Mediziner weiter verbreitet, dass es diese Möglichkeit auch gibt?
Also wir können aus unseren Daten sagen, dass relativ wenig Personen, die so einen solchen Verdacht hatten, sich medizinische Unterstützung gesucht haben. Die meisten Personen haben ihren Verdacht Freunden, Familienmitgliedern etc. anvertraut, sind aber nicht oder eher weniger zur Polizei und eben zum medizinischen Personal gegangen. Das Problem ist, dass wenn wir hier eben so eine Problematik haben, wir haben da so ein klassisches Sense-Making-Problem. Ne? Wenn ich nicht weiß, dass so etwas existiert oder auch nicht davon ausgehe, dass sowas überhaupt möglich ist, dann ist es natürlich schwer, so einen Fall zu erkennen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass das vermutlich jetzt auch nicht die Regel ist. Ne? Das heißt, hier handelt es sich vermutlich oder hoffen wir zumindest immer noch um eher Einzelfälle, die natürlich dann auch gerade, sagen wir mal, in der normalen medizinischen Praxis, wo ja sehr viele verschiedene Anliegen auch behandelt werden müssen, auch schnell untergehen untergehen. Das heißt, wir brauchen hier aber natürlich auch wirklich eine Awareness-Strategie, wie wir eben auch medizinisches Personal auf diese Thematik aufmerksam machen können und wie die das dann auch erkennen können, gerade im häuslichen Bereich.
Auch dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist das offensichtlich ein Dorn im Auge und er möchte etwas unternehmen. Wie und was, das sagt er selbst.
Eine besonders widerwärtige Form der Gewaltausübung ist das zur Anwendung bringen von K.O.-Tropfen. Wir werden diese Anwendung deutlich härter bestrafen, als das bisher der Fall ist. Die Anwendung von K.O.-Tropfen werden zukünftig behandelt wie die Verwendung einer Waffe und werden damit für diejenigen, die diese Form der Gewaltausübung nutzen, zu massivsten Strafen führen.
Ist das die richtige Richtung, in die er da geht? Härtere Strafen, Frau Förster?
Na, das Problem ist, wenn wir die Fälle überhaupt nicht identifizieren, dann nützen uns an der Stelle auch keine härteren Strafen. Natürlich begrüße ich jede Initiative, die in die Richtung geht. Aber das Problem ist, und das zeigt auch unsere Studie ganz eindeutig, wir haben eine große Gap zwischen den Verdachtsfällen und die institutionell erfasst werden. Wenn ich also keine Tests mache, wenn ich also diesen Verdacht nicht angezeigt habe, weil ohne die Anzeige ist eben dieser Test in der Regel auch nicht kostenlos im Krankenhaus, und diese Fälle auch nicht strafrechtlich verfolgt werden, dann nützen mir an der Stelle auch keine höheren Strafen. Das Problem ist, wir müssen diese Fälle finden und identifizieren.
K.O.-Tropfen bauen sich relativ schnell ab, lese ich. Woran könnte man selbst oder als Mediziner denn erkennen, dass einem K.O.-Tropfen verabreicht wurden?
Na, im Endeffekt ist das Ding, im Zweifel muss getestet werden. Also wenn ich eine Situation habe, in der ich mir nicht sicher bin, also gerade auch als medizinisches Personal, wenn ich mir nicht sicher bin, handelt es sich jetzt um Alkohol oder K.O.-Tropfen, im Zweifel eine Probe nehmen. Weil das Problem ist, genau wie Sie es richtig sagen, das Zeitfenster ist hier der kritische Punkt. Das heißt, es muss so schnell wie möglich diese Urin- oder Blutprobe genommen werden.
Ich danke ganz herzlich Professorin Charlotte Förster, Expertin an der TU Chemnitz zum Thema K.O.-Tropfen. Sie ist Studienleiterin. Wann liegen die Ergebnisse der Studie vor?
Also wir lassen die Studie auf jeden Fall erstmal noch bis Ende des Jahres offen und werden dann auf jeden Fall nochmal komplett auswerten. Aber wir schauen auch zwischendurch nochmal in die Studie rein.
Ich danke Ihnen. Angenehmes Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.